Ich habe überlegt gestern, was bringe ich mit hierher und habe gedacht, nur Frauen da können wir eigentlich mal richtig Klischee bedienen heute Abend. Also es gibt ja eine ganze Menge Frauenklischees. Ich habe euch das Größte mitgebracht, würde ich sagen. Und zwar, wenn wir die PowerPoint anhaben, ah ja, ich kann hier, läuft das schon? Genau, das größte Frauenklischee, finde ich. Also, naja, vielleicht ist es auch das, dass Frauen nicht einparken können. Aber ein ganz großes Frauenklischee ist auf jeden Fall, dass Frauen zu viel Schuhe haben. Es gab mal eine Erhebung, die ist schon ein paar Jahre alt, 2017, bei der rausgekommen ist, dass Frauen im Schnitt, also die deutsche Frau im Schnitt, doppelt so viele Schuhe hat wie der Mann. Was würdet ihr sagen, 2017, wie viele Schuhe sind da rausgekommen? Einmal reinrufen. Überlegt mal, wie viel ihr so habt zu Hause. Eine Zahl? 12 höre ich hier, 20 höre ich hier. 15? 30 höre ich von dem Mann da hinten, der gar nichts sagen darf heute Abend. Also tatsächlich die erste Zahl, die ich gehört habe, 20, die ist ziemlich gut, 20,4 Paar Schuhe. Und das klingt erstmal ziemlich viel, aber also ich würde sagen, dass ich überhaupt keine Schuh-Klischee-Frau bin. Und ich habe aber mal angefangen zu zählen und wenn man dann allein schon ein paar normale Sportschuhe und Hallenschuhe und dann noch Spikes hat und dann noch Hausschuhe und Winterschuhe und also es kommt schon ganz schön schnell zusammen mit den vielen Schuhen. Es wird da immer so ein bisschen gewettert über die Frauen und ich habe da auch gelesen, das kam auch raus bei dieser Statistik, dass die Frau, die Durchschnittsfrau, sich wohl im Jahr circa 6 Paar neue Schuhe kauft. Hand aufs Herz, schafft ihr das? Gibt es jemanden, der sagt, ja, das schaffe ich, 6 Paar Schuhe im Jahr? Ja, so ein paar Einzelne sind dabei, manche werden angestupst. Also eine ganze Menge Schuhe. Und ich möchte heute Abend sagen, das ist gut. Wir brauchen neue Schuhe. Gehört zu der Sorte Menschen, die eigentlich immer ein Paar Schuhe hat, die sie immer trägt, also so ein paar Sneaker. Die habe ich jetzt heute Abend nicht an, aber eigentlich habe ich die immer an. Ich kaufe mir die meistens im Sommer und dann trage ich die ein Jahr und im nächsten Sommer sind die absolut durchgenudelt und dann sind das meine alten Schuhe und dann kaufe ich mir ein paar Neues. So. Wir brauchen neue Schuhe. Das steht sogar in der Bibel. Die Bibel geht da Hand in Hand mit Aschenputtel. Das Klischee. Aber es will nicht. Ich habe gehört, der ist da. Sonst musst du weiterklicken für mich. Geht das gar nicht mehr jetzt? Nee, das ist zu weit. Eins zurück. Ah ja, sehr gut. Genau, also so eine Postkarte habe ich zu Hause, die habe ich euch mitgebracht. Aschenputtel ist der beste Beweis dafür, dass ein neues Paar Schuhe dein Leben verändern kann. Und tatsächlich sieht das nicht nur Aschenputtel so, sondern die Bibel auch. Ich habe euch heute Abend ein paar Textausschnitte mitgebracht aus der längsten Predigt, die Jesus gehalten hat. Ganz spannend. Also mir wurde gesagt, ich habe heute Abend ungefähr 25 Minuten. Wenn man die liest am Stück, hatte die nicht. Also sie hatte nur 20 Minuten, aber die hat es ganz schön in sich. Und deshalb bringe ich heute nur Ausschnitte mit aus der Predigt und den Rest dürft ihr zu Hause selber lesen, wenn ihr mögt. Der Name Bergpredigt finde ich ist ein bisschen unglücklich für diese Predigt, denn es würde heute keiner mehr auf die Idee kommen, eine Predigt nach der Kanzel zu benennen, wo sie stattgefunden hat. Also die Predigt heute hieße sonst die Predigt Kreuzkirche Remitz. Und ich habe gedacht, wenn da ein paar Frauen dabei gewesen wären damals, als diese Überschriften gemacht wurden in der Bibel, dann könnte es sein, dass diese Predigt nicht Bergpredigt heißen würde, sondern die große Schuhpredigt. So möchte ich sie gerne heute Abend für euch überschreiben und euch einladen, heute Abend euch ein paar neue Schuhe auszusuchen. Wir starten ganz kurz, bevor ich ins Matthäusevangelium oder besser gesagt in die Bergpredigt einsteige, erzähle ich euch ganz kurz, was vorher war. Also die große Schuhpredigt steht in Matthäus ab Kapitel 5 und in den ersten Kapiteln steht was darüber, wie Jesus geboren wurde, dann, dass er getauft wurde, dass er versucht wurde in der Wüste und dann direkt, dass er seine ersten Jünger berufen hat, dass er hingegangen ist und Leute eingeladen hat, ihnen nachzufolgen. Nachdem das passiert ist, steht ein ganz kurzer Abschnitt, den lese ich euch gleich vor und dann geht es mit der Bergpredigt los. Also die steht ganz am Anfang des Evangeliums. Und wie es überhaupt zu dieser Predigt kommt, das erfahren wir jetzt, indem wir den ersten kleinen Abschnitt lesen für heute. Und er, Jesus, zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach. Genau, das ist das, was dazwischen steht. Also zwischen diesen wenigen Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe, und dieser langen Bergpredigt, die über zwei Kapitel, also 5, 6 und 7 über zwei Kapitel geht im Matthäusevangelium. Was ist also passiert, dass Jesus diese Predigt hält? Da sind ganz viele Leute, die sich ihm plötzlich angeschlossen haben. Manche sind ihm nachgefolgt, sind, folgen Jesus deshalb, weil sie geheilt worden sind von ihm. Manche, weil sie Wunder gesehen haben, manche, weil sie angesprochen wurden durch die Predigt. Und Jesus sieht diese Menschen, also die er sich berufen hat, seine Jünger und die anderen, und er sagt, ich muss euch sagen, was es bedeutet, wenn ihr euch mir anschließt. Ich muss euch sagen, was das bedeutet, wenn ihr sagt, von diesem Jesus möchte ich lernen, zu diesem Jesus möchte ich dazugehören. Denn Jesus ist nicht darauf aus, dass da ganz viele Leute sind, die sagen, ja, jetzt konvertiere ich mal zum christlichen Glauben. Jetzt glaube ich, dass das irgendwie gut ist, was Jesus erzählt, sondern Jesus ist unterwegs mit einem ganz großen Auftrag, mit einer ganz großen Mission. Und die heißt, ich möchte Leute einladen, die bereit sind, von mir zu lernen, die bereit sind, bei mir in die Schule zu gehen. Das bedeutete es, wenn Leute gesagt haben, ich folge diesem Jesus nach. Sie waren bei ihm, um von ihm zu lernen, wie er redet, zu lernen, was er tut, um so zu sein, so zu werden, wie Jesus war, um von ihm zu lernen, wer Gott ist. Ich habe euch heute Abend einige Schuhe mitgebracht, deshalb, weil habe ich ja schon gesagt, diese Predigt auch als Schuhpredigt überschrieben werden könnte. Nachfolgen, das haben die Jünger und die Leute damals körperlich gemacht, dafür brauchte man Schuhwerk, manche sind auch barfuß hinterhergegangen. Jesus nimmt uns mit auf eine Reise und sagt, ihr sollt mir innerlich nachfolgen. Und ich glaube, dafür brauchen wir gutes geistliches Schuhwerk. Und in seiner Predigt stellt Jesus vor, welches Schuhwerk dafür wir gut gebrauchen können, um weiterzukommen, um nicht stehen zu bleiben und um keine wunden Füße zu bekommen. Genau. Und die möchte ich euch gerne zeigen heute Abend. Die Bergpredigt beginnt mit diesen ganz besonderen Schuhen. Zugegebenermaßen sehen sie nicht mehr so schön aus wie an dem Tag, an dem ich sie getragen habe. Das sind meine Brautschuhe, die ich mitgebracht habe heute Abend. Ganz klassische. Es gibt ja ganz viele, die keine so klassischen Brautschuhe tragen heutzutage, sondern manchmal auch Sneaker oder Hausschuhe oder was irgendwie zu ihnen passt. Stiefel tragen manche unter dem Brautkleid. Also Brautschuhe werden nicht zu Brautschuhen dadurch, dass sie ein bestimmtes Modell haben, sondern Brautschuhe sind deshalb Brautschuhe, weil ein Ereignis dahinter steht. Eine Entscheidung dafür, das Leben fortan nicht alleine leben zu wollen, sondern miteinander, zu zweit. Weil da Menschen sind, die sagen, wir treffen eine Entscheidung füreinander, eine Beziehung gemeinsam leben zu wollen. Was haben diese Brautschuhe mit dem ersten Abschnitt der Bergpredigt zu tun? Die Bergpredigt beginnt mit den berühmten Seligpreisungen. Da steht selig oder glückselig ist wer? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich habe euch das hier verkürzt aufgeschrieben, was Jesus sagt, wer glücklich ist. Ich möchte es überschreiben mit Glückselig ist der, der in Brautschuhen läuft. Glückselig ist der, der in Brautschuhen Jesu läuft. Wer mit Jesus leben möchte, der bekommt von ihm eine ganz, ganz große Zusage gemacht. Und damit eröffnet er seine durchaus herausfordernde Predigt. Er sagt, wenn du mit mir unterwegs sein willst, dann bedeutet das, und dann darfst du wissen, ich habe mich schon für dich entschieden. Ich habe mich schon vorher für dich entschieden und ich freue mich, wenn du mit mir unterwegs sein willst. Und ein Leben mit mir, das ist anders als das, was du normalerweise kennst. Ist das anders als das, was sich dir normalerweise aufdrängt. Der Lebensentwurf, den Jesus malt, der ist ein anderer als der, den wir immer gezeigt kriegen von allem und von allen anderen. Jesus sagt, Besitz ist nicht alles. Er sagt, Gerechtigkeit ist wichtiger als Macht. Er sagt, der Trost Gottes ist größer als jedes Leid, was wir nur erfahren können. Er sagt, glückselig sind die, die sanftmütig sind, die Frieden stiften, die hungert nach Gerechtigkeit, die reinen Herzens und Gewissens sind. Das alles stellt er dem entgegen, wie wir eigentlich leben. Ich denke ganz oft und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich denke, wenn ich glücklich sein will, dann muss ich das machen. Dann muss ich das planen, dann muss ich das manipulieren. Ich ertappe mich dabei. Mein Sohn kommt im Sommer in die Schule und ich habe gedacht, oh, ich hätte gern, dass er einen bestimmten Lehrer hat. Und ich habe überlegt, ob ich hingehen soll und sagen soll, können Sie die nicht in die Klasse von dem Lehrer tun? Weil ich glaube, das wäre gut. Ich versuche mir, mein Glück ganz oft selber zu schmieden, selber zu manipulieren. Und Jesus sagt, du kannst dein Glück nicht machen. Dein Glück kommt nicht von Habsucht. Dein Glück kommt nicht von Egoismus. Dein Glück kommt nicht von gucken wollen, dass alles für dich ist. Sondern Glück kommt von dem, dass du dich beschenken lässt, von dem, der mehr hat als du. Diese Seligpreisungen, die sind keine Handlungsanweisungen, sondern die sagen, wenn du traurig bist, dann lass dir sagen, du darfst dich glücklich schätzen, denn du hast den besten Tröster an deiner Seite. Wenn du Hunger hast nach Gerechtigkeit, wenn du merkst, mir geschieht große Ungerechtigkeit, dann sei dir gewiss, da ist einer, der Gerechtigkeit schaffen kann. Jesus steigt so ein in eine wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernde Predigt. Deshalb, weil er weiß, wir Menschen, wir folgen alle irgendwem. Wir sind, die Bibel lädt dazu ein, Jesus nachzufolgen. Aber wenn wir nicht Jesus nachfolgen, dann folgen wir irgendwem anders. Insta bedient sich sogar dieser Vokabel, ich folge jemandem oder ich entfolge jemandem, wenn mir das zu blöd wird, was da alles für ein Content kommt oder so. Jesus sagt, wenn du mir folgen willst, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Denn alles andere ist lauter als ich, ist aufdringlicher als ich und ist leichter, als mit mir unterwegs zu sein. Der Lebensentwurf, den Jesus uns liefert, das ist nicht das, was ich bei Insta bekomme. Bei Insta bekomme ich ganz, ganz viel, was mir zeigt, wie ich zu dem, wo ich gerne hin will, nämlich abzunehmen oder schöne Sachen zu haben, mein Heim schön einzurichten oder möglichst fit zu werden oder so, wie ich möglichst schnell richtig gute Erfolge bekommen kann. Bei Jesus geht es nie um schnell. Bei Jesus geht es nie um Erfolg und nie um Effektivität. Bei Jesus geht es um Wahrheit, um Leben. Um Leben, was tiefer, weiter, höher, intensiver ist, als wir uns das jemals vorstellen oder selber machen können. Deshalb, weil Jesus selber Wahrheit ist und weil er uns zeigen kann, was echt ist. Diese Brautschuhe stellt Jesus seiner Predigt voran. Und die anderen Schuhe, die ich euch zeige, die sind Dinge, von denen Jesus als Herausforderung für uns spricht, wo er sagt, wappnet euch, rüstet euch aus, damit ihr weiterkommen könnt. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Die anderen, die sind Herausforderungen an uns. Und mit denen mache ich jetzt weiter. Ich habe hier die kleinsten Schuhe mitgebracht, die ich dabei habe. Das sind Lauf-Lern-Schuhe. Die sind schon ganz schön abgenudelt, weil da 2,5 Jungs mindestens durchgelaufen sind. Laufschuhe sind richtig gut. Deshalb, weil sie die Füße schützen, weil sie Stabilität geben und gleichzeitig den Fuß nicht einengen. Weil sie ermöglichen, dass die Kinder ihre Schritte möglichst frei tun können. Die Sohle ist super flexibel und verhindert, dass die nur so herumstatzen, sondern wirklich richtig auftreten können. Jetzt habe ich den Presenter kaputt gemacht hier, aber ich glaube, es geht trotzdem. So, Lauflernschuhe. Wenn Kinder anfangen, laufen zu lernen, dann ist das im Rückblick betrachtet was ganz schnell gegangen ist. Wenn man es drinsteckt, dann dauert das eine ganze Weile. Und ich glaube, für kleine Kinder ist es was gefühlt ewig dauert, weil sie wollen gerne auf, sie wollen gerne hinterher. Und am Anfang ist die Muskulatur noch nicht ausgebildet. Sie machen ganz hilflose Schritte, plumpsen nach jedem halben Schritt wieder auf ihren Po, sammeln Beulen und Schrammen und das alles auf dem Weg, um laufen zu lernen. Und irgendwann machen sie unbeholfen ihre ersten kleinen Schritte und dann geht es irgendwann ganz, ganz schnell und sie lernen rennen und sie lernen springen und sie lernen irgendwann zu tanzen, Choreografien einzuüben mit ihren Beinen und zu balancieren und ganz andere Sachen zu tun. Am Anfang kann man sich das gar nicht vorstellen und ich glaube, das kleine Kind kann, oder wenn man da so ein kleines hilfloses Baby hat, dann kann man sich nicht vorstellen, dass es zack, ganz schnell geht und mit ein bisschen Übung dazu führt, dass es das kann. Ich habe schon oft gedacht, es ist gut, dass Kinder so früh laufen lernen, weil wir Erwachsenen, glaube ich, sonst oft schnell aufgeben würden, sagen würden, weißt du, wie oft ich schon hingefallen bin? Ungefähr 1000 Mal. Das wird nichts. Ich kann das nicht lernen. Ich finde, diese Lauflerner sind das perfekte Bild für Jesus' große Herausforderung für seine Nachfolger. Das Erste, was er als Herausforderung seinen Jüngern mitgibt, ist nämlich, das Gesetz zu halten. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen. Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht der kleinste Buchstabe vom Gesetz. Und er sagt, wer nun eins dieser kleinsten Gebote auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Wenn wir Gesetz hören, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, denken wir vielleicht nicht zuerst an solche locker leichten Lauflernschuhe, sondern eher so an die Arbeitsschuhe von meinem Mann, ganz groß und klumpig und mit Stahlkappen vorne dran oder so. Gesetz ist aber, oder die Gebote Gottes sind eigentlich ganz genau das, was diese Lauflernschuhe tun wollen. Wir bekommen Gottes Gebote. Ihr müsst heute Abend ein bisschen mitmachen. Wer weiß, wie das erste Gebot anfängt? Laut bitte. Ja, ich bin der Herr dein Gott. Sehr gut, wie geht's weiter? Sehr gut, das ist das Gebot. Das ist die verkürzte Version. Wer weiß, was zwischen diesen beiden Sätzen eigentlich noch dazwischen steht? Ich bin der Herr dein Gott, der... Sehr gut. Der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Das wird ganz oft weggelassen, wenn man als Konfirmand oder so die 10 Gebote auswendig lernt, dann wird das ganz oft weggelassen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Und dann kommt, du sollst keine ganz anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bild machen und so weiter und so fort und ganz viele andere Sachen mehr. Dieser Satz ist so wichtig, weil das eigentlich Gottes Überschrift über die 10 Gebote ist. Wir haben gerade eben schon gesagt, Bergpredigt heißt heute Abend die große Schuhpredigt. Die 10 Gebote ist auch nur die Überschrift, die darüber gesetzt wurde. Eigentlich sagt Gott, das sind meine Freiheiten für dich. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat und deshalb sollst du. Freiheiten Gottes, Lauflernschuhe Gottes, das sind die Gebote. Deshalb, weil Gott sagt, wenn du diese Sachen tust, dann wirst du erleben, dass diese Freiheit, die ich dir schenke, die ich dem Volk Israel damals geschenkt habe vor langer Zeit und die ich ermögliche durch das Kreuz, dass du diese Freiheit leben kannst. Ich möchte dich einladen, wenn du dich gehetzt fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass du durchs Leben stolperst, dass du getrieben bist, dass du versklavt bist von deinem Alltag, dass du das Gefühl hast, dass du ständig Druck hast von außen und eigentlich gar nicht Herr über das bist, was du eigentlich tust, dann möchte ich dich heute Abend einladen, die Lauflernschuhe Gottes anzuziehen. Ich möchte dich einladen dazu, anzufangen, Gottes Gebote zu halten. Die Gebote helfen uns, frei zu sein. Die sind nicht das Allheilmittel für alles. Wenn ich die Gebote halte, dann gibt es immer noch ganz viele andere Menschen, die sie nicht halten und die mir selber Unrecht tun, die das, was dazu führt, dass ich mit Wunden an meiner Seele durchs Leben gehe. Aber wenn ich anfange, die Gebote zu halten, dann passiert das, dass ich laufen lerne. Dass ich lerne, wie ich gut durchs Leben komme. Du fühlst dich furchtbar gehetzt und getrieben, dann fang an, das Gebot zu halten, du sollst den Feiertag heiligen. Das macht Gott nicht, damit er sich gut fühlt, wenn wir alle am Sonntag nichts machen, sondern dieses Gebot haben wir als Schutz für unsere Seele, als Schutz für unser Leben, als Schutz für unsere Familie. Ich glaube, wenn jede Familie das machen würde, den Feiertag heiligen, den freihalten für die Familie, für Zeit mit Gott, dann gäbe es weniger kaputte Ehen. Weil wir Zeit brauchen, um zur Ruhe zu kommen, um zur Ruhe zurückzufinden. Alle diese Gebote, du sollst nicht neiden, du sollst nicht töten und so weiter, die sind unfassbar herausfordernd. Und Jesus hat hier gesagt, ich bin nicht da gekommen, um die aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Und er macht die Gebote noch viel krasser, er füllt sie viel krasser aus als die 10, die wir vielleicht auswendig können. Wenn wir das lesen, ich mache Teenie-Arbeit oder habe ganz lange Teenie-Arbeit gemacht und wenn ich die gelesen habe, dann haben Teenies schon ganz oft gesagt, das kann man eh alles nicht. Das geht überhaupt nicht, wie das da steht in der Bergpredigt. Das ist wie beim Laufen. Am Anfang ist das unmöglich und undenkbar, weil es keine Muskulatur gibt, weil es keinen Gleichgewichtssinn gibt, weil es keine Stabilität gibt. Aber wir können das lernen. Wir können das lernen und erleben, dass es befreit. Das sind die Lauflernschuhe. Ich habe als nächstes die Hausschuhe mitgebracht. Jesus, er sagt, die nächsten Schuhe, die ich dir mitgeben möchte, ist das Gebet. Und er sagt, wenn du betest, dann sollst du nicht viele Worte machen, du sollst nicht plappern. Gott weiß, was du brauchst. Er sagt, wenn du betest, dann geh in dein stilles Kämmerlein, schließ die Tür und bete und suche im Verborgenen den Gott, der Beziehung haben will zu dir. Ich glaube, dass dieser Punkt, das Gebet, und ich erkläre gleich noch, wie es zu den Hausschuhen kommt, dass das Gebet der Punkt ist, der sich in meiner Zeit, in der ich Jesus Nachfolger bin, am meisten verändert hat. Gebet war für mich ganz lange Zeit vor allen Dingen Bitte und nach Möglichkeit, ohne jemanden zu vergessen, der mir wichtig ist, oder um irgendjemanden zu also irgendwelche Ereignisse oder Menschen zu vergessen, die mir wichtig sind. Bitte, Fürbitte für andere und der Dank über das, was ich erlebe mit Gott. Und ich habe erlebt, wie Dank mein Leben weicher macht, weil ich, wenn ich dankbar bin, ganz anders auf mein Leben gucke, als wenn ich das nicht tue. Aber Gebet ist so viel mehr als Bitte und Danke. Und Gebet ist auch so viel mehr als Lobpreis. Gebet, und das merke ich, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, und da hat auch besonders im letzten Jahr mich ganz vieles zum Nachdenken angeregt. Gebet, merke ich, wird größer, je mehr ich es weniger als das verstehe, was ich aktiv tue. Gebet ist nicht das, was ich mache, ist nicht das, was ich bespreche mit Gott, wie ich gerne hätte, dass es ist, sondern Gebet ist vor allen Dingen sein, in seiner Gegenwart. Gebet ist Beziehung, Gebet ist aufgehoben sein bei einem, der mich ansieht und den ich ansehen darf. Und er sagt, es ist gut, dass du da bist. Jesus sagt hier, wir sollen uns in ein stilles Kämmerlein zurückziehen. Und ich habe deshalb diese Hausschuhe mitgebracht. Hausschuhe fürs Herz. Ich möchte Werbung machen hier unten habe ich es hingeschrieben, für besonders Anselm Grün, könnt ihr euch bei YouTube angucken, zur Ruhe kommen, heißt sein Vortrag. Und der spricht von diesem Kämmerlein und er sagt, dieses Kämmerlein, das haben wir in uns und wir müssen diesen Ort finden, wo wir Jesus begegnen können als dem, der Heil macht, bei dem wir geborgen sind, wo wir Wahrheit finden, wo wir Abstand nehmen von dem Trubel und den Erwartungen der Menschen um uns herum, sondern einfach sind, im Hier und Jetzt bei Jesus sind. Ich beschäftige mich seit einem Jahr mehr mit dem kontemplativen Gebet, dem Herzensgebet, dem Gebet, das ganz einfach ist und das darin schult, einfach vor Jesus zu sein. Kann da sehr empfehlen, jetzt habe ich schon wieder weitergeschaltet, Anselm Grün, Gebetshaus Freiburg, Grundlagen christlicher Kontemplation und dieses Buch hier, sowieso für alle Nachfolgefragen, mega wertvoll. Ich kann das heute Abend nur anteasern, weil es total komplex ist, aber ich möchte euch das echt ans Herz legen, im Gebet weiterzukommen, Gebet als was Größeres zu sehen, als das, was ich tue, weil Gebet vor allen Dingen das ist, was Gott tut. Lobpreis mag ich total gerne, weil ich merke, dass ich Gott gefühlstechnisch, also vom Gefühl her nahe kommen kann, weil ich die Texte der Lieder nutzen kann, um mein Gebet, mein Dank, mein Lob vor ihn zu bringen. Lobpreis macht aber oft nur ganz kurz ein Höhegefühl. Aber ist danach auch schon wieder vorbei. Das Herzensgebet, wirklich Gott in der Stille und in der Einsamkeit zu begegnen, macht eigentlich das Gegenteil. Nicht das absolute Hochgefühl, sondern mit Jesu Worten gesprochen, im Acker zu graben, Goldstücke zu finden, in dem Dreck meines Lebens. Da anzukommen und zu sehen, dass da einer ist, der Heil macht. Gebet bedeutet sein bei Gott und vor Gott. Ich habe mal gelesen, dass einer gesagt hat, also er saß da in der Kirche und hat das Kreuz angeguckt und hat gesagt, hier sitze ich. Ich sehe ihn an und er sieht mich an und wir sind glücklich. Ich glaube, dass das ganz viel beschreibt davon, was Gebet für uns bereithalten kann. Wir kommen zu den vorletzten Schuhen. Das sind die Wanderschuhe, ganz neue, noch ungebraucht, frisch bestellt. Die Wanderschuhe passen ganz gut in diese Zeit herein, denn Jesus sagt, ein paar Schuhe, was ich euch vorstellen möchte, ist das Fasten. Und Jesus sagt hier spannenderweise nicht, ich möchte euch einladen dazu, Fasten auszuprobieren, sondern er sagt, wenn ihr fastet, dann. Er geht davon aus, dass Fasten geläufige Praxis im Leben von den Menschen ist, denen er da begegnet. Wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Fasten macht, dass ich Verzicht übe, dass ich mich neu fokussiere auf das, was wesentlich ist, Prioritäten wieder klar kriege, mich neu ausrichte, mich neu meiner Abhängigkeit von Gott bewusst mache. Wir können unterschiedliche Sachen fasten, die uns daran erinnern können. Essen, vielleicht auch Medien. Ganz egal, wofür du dich entscheidest, Verzicht hilft auszurichten. Verzicht hilft zu sehen, was wirklich wichtig ist, Höhen, Prioritäten klar zu kriegen. Die Wanderschuhe habe ich deshalb mitgebracht, weil es für Jesus Tagesordnung war, die Wüste zu suchen, den Verzicht zu suchen. Es steht ganz oft Wüste in der Bibel, das griechische Wort, was da steht, heißt Eremos. Das bedeutet Einöde, da wo wirklich nichts ist. Jesus geht ins Nichts, um sich von seinem Vater ansehen und lieben zu lassen, um sich von seinem Vater ausrichten zu lassen. Für Jesus, der Gottes Sohn ist und der keine Fehler gemacht hat in seinem Leben und der sich nicht hat hetzen lassen, ist das unverzichtbar, Verzicht zu üben. Wie viel wichtiger ist es für uns? Und die Fastenzeit ist noch nicht vorbei. Vielleicht sucht ihr euch heute Abend die Wanderschuhe für euch aus und nutzt die Zeit bis Ostern, um bewusst zu verzichten, um das in den Blick zu kriegen, was wirklich wichtig ist. Die letzten Schuhe. Es gäbe noch mehr, die ich mitbringen könnte aus der Bergpredigt, möchte aber hier schließen, weil ich habe meine Zeit nämlich schon überschritten. Das sind meine Sportschuhe. Es könnten auch Sneaker sein, Fällt vielleicht auf, dass gar keine Sneaker dabei sind heute Abend. Ich habe aber bewusst die Sportschuhe genommen, weil ich ein Beispiel gefunden habe für diesen letzten Abschnitt aus der Bergpredigt, der finde ich ganz passend ist und zu den Sportschuhen passt. Nach dem, was Jesus hier über die Gebote und über das Beten und Fasten und über Almosen geben und all diese Sachen sagt, sagt er, sucht zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch nicht um das, was ihr anziehen sollt, um das, was ihr esst. Ich sorge für euch. Es wäre so schön, wenn wir das hören würden in einer Predigt, dass da jemand sagt, sorge dich nicht, und wir könnten aus der Predigt rausgehen und hätten am nächsten Tag keine Sorgen mehr. Das wäre so schön. Und ich stelle mir die Frage oder stelle euch die Frage, geht das überhaupt, sich keine Sorgen zu machen? Das ist so unfassbar schwer. Ich glaube, es geht nicht einfach so, aber es geht. Und jetzt kommen die Sportschuhe ins Ziel. Gibt es hier jemanden, der Marathon läuft von euch? Halbmarathon? Gibt es jemanden, der sich zutrauen würde, irgendwann mal einen Marathon laufen zu können? Ich glaube, wenn ihr es voll drauf anlegen würdet, dann könntet ihr Marathon laufen. Mein Opa, der hat mit 60 angefangen, Marathon zu laufen. Also er ist vorher auch schon gelaufen, aber dann mit Marathon angefangen und ist dann mit seinem Bruder zusammen von uns zu Hause in Dillenburg, also in Hessen, bis nach Straßburg gelaufen. Jeden Tag 60 Kilometer gejoggt. Wir können das lernen. Wie können wir das lernen? Nicht, indem wir uns ein paar Turnschuhe kaufen, wenn wir gerade 2 Kinder bekommen haben und völlig aus der Form sind und keine Ausdauer haben und so. Wir können uns nicht neue Sportschuhe kaufen, das habe ich gemacht, und am nächsten Tag sagen, so, jetzt beiße ich mal richtig die Zähne zusammen und dann klappt das schon mit dem Marathon. Nein, das funktioniert nicht. Ich bin im Moment, mein Körper ist nicht imstande, einen Marathon zu laufen. Aber wenn ich losgehe, mir einen Trainingsplan mache, trainiere, dann werde ich mich daran herantasten und irgendwann wird es so sein, dass ich einen Marathon laufen kann. Es wird mir immer noch schwerfallen und es wird anstrengend sein, aber ich werde irgendwann, mein Körper wird imstande sein, einen Marathon zu laufen. Wir können nicht heute diese Predigt hören und uns ab morgen keine Sorgen mehr machen. Das funktioniert nicht. Aber wir können diese Predigt hören und wir können anfangen, den Sabbat zu halten. Wir können anfangen, Zeit mit Gott zu verbringen, ihn besser kennenzulernen und Vertrauen zu lernen, dass er es immer wieder gut meint. Nicht nur das eine Mal aus Versehen oder das zweite Mal aus Versehen und das dritte Mal aus Versehen, sondern dass er es immer gut meint. Dass wir uns immer an ihn wenden können. Wir können Erfahrungen mit ihm machen und erleben, dass wir nicht sorgenvoll durchs Leben gehen müssen. Ich bin davon, glaube ich, ungefähr so weit weg wie vom Marathon. Ich habe wieder mit Leichtathletik angefangen. Ich hoffe, dass niemand da ist, der zu meinem Training kommt. Ich stink da nämlich voll ab. Wir können das lernen, wenn wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Ich möchte dich einladen, dir neue Schuhe zu besorgen. Das, was ich heute Abend gesagt habe, ist wahrscheinlich alles nicht neu. Du hast schon was gehört darüber, dass Gott uns anbietet, dass wir ein Leben mit ihm führen wollen, dass es Gebote gibt, an die wir uns halten können und dass es sogar gut ist, sich daran zu halten, dass wir beten sollen und dass es auch nicht schlecht ist, zu fasten ab und zu und auch, dass es nicht gut ist, sich Sorgen zu machen. Das ist nicht neu. Wahrscheinlich habt ihr solche Schuhe schon mal angehabt, ausprobiert. Ich möchte dich fragen heute Abend, wo sind dir deine Schuhe zu klein geworden? Wo ist zum Beispiel Gebet für dich ausgelatscht? Nicht so, dass du das Gefühl hast, dass es dir passt. Wo sind andere Sachen so, dass du das Gefühl hast, oh, es drückt und es kneift und irgendwie ist es ein Zwang und es passt überhaupt nicht zu mir? Such dir heute Abend oder vielleicht auch morgen, nutze den Sonntag, um dir ein neues Paar Schuhe auszusuchen, was du ausprobierst. Denn ich habe mit Absicht heute keine Sneaker mitgebracht. Sneaker sind so die super Alltagsschuhe. Jesus möchte, dass wir ein paar Schuhe ausprobieren von ihm, ein paar Nachfolgeschuhe, ein paar geistliche Schuhe und dass wir die dann laufen, bis sie absolut durchgelatscht sind. Und wir uns dann wieder neue Schuhe kaufen von ihm, größere Schuhe. Also unsere Füße jetzt wachsen nicht mehr, aber die geistlichen Füße wachsen schon. Und wir dürfen immer wieder neue Schuhe anfordern, welche die eine Nummer größer sind, welche die ein anderes Modell haben, weil so Nachfolge funktioniert. Das bleibt nicht irgendwann mit 15, 16 stehen, wenn wir alles einmal gehört haben, sondern mit Jesus kommen wir dann weiter, wenn wir kontinuierlich dranbleiben und Neues ausprobieren. Aber wir müssen das üben. Geht weder bei den Lauflernschuhen von heute auf morgen noch beim Marathon und bei den anderen Sachen auch nicht. Das erfordert Arbeit, das erfordert Übung, das ist nicht schnell. Das ist nicht schnelle und effektive Lösung und mal eben zack da. Aber es lohnt sich, weil es tiefer ist, weil es weiter ist und höher ist als das, was wir selber machen können. Ihr dürft heute Abend nach Hause gehen und dürft den Männern sagen oder wem auch immer ihr morgen und übermorgen trefft, dass ihr euch neue Schuhe besorgen dürft. Und dann lauft in diesen Schuhen. Ich möchte mit uns beten. Herr, du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht. Wie viel wir von dir wissen. Welche Schuhe, von denen wir schon ausprobiert haben. Und ich will dich bitten um Mut. Und will dich bitten um Abenteuergeist. Und um Disziplin. Neue Schuhe auszuprobieren. Ich will dich bitten, dass wir uns dafür Zeit einräumen, dass wir uns das was kosten lassen, neu auf dich zu sehen und auf dich zu hören. Und ich will dich bitten, dass wir erleben dürfen, dass wir weiterkommen, dass wir sehen, wie unser Leben freier wird, weicher wird. Nicht, weil wir uns selber sorgen und kümmern, sondern weil du dich kümmerst. Ich danke dir dafür, dass wir mit dem zu dir kommen dürfen, was uns bewegt und was uns beschäftigt und was uns zum Stillstand bringt. Und will dich bitten, dass du uns in die Freiheit führst. Amen.